Finanzen, Familie und Liebe.
Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Let's talk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Beziehungsinvestoren-Podcast. Diese Woche haben wir uns ein ganz tolles Thema überlegt. Es geht um Kinder und zwar konkreter um das Kindergeld. Das Thema der Woche ist: Mit dem Kindergeld sparen und investieren, was ist zu beachten? Darüber erfahrt ihr ganz, ganz viel, wenn ihr uns auf Instagram folgt zum Beispiel. Es wird auch einen Blogartikel dazu geben und in unserem Newsletter, den ihr unter www.beziehungs-investoren.de/newsletter abonnieren könnt, werden wir auch noch darüber sprechen. Also auf allen Kanälen geht es diese Woche um dieses Thema. Und hier in der Podcast-Folge möchten wir heute eine ganz konkrete Frage beantworten. Die wird euch Mike einmal erläutern.
Im Beziehungsinvestoren-Podcast wird es nämlich um die konkrete Frage gehen: Wie viel Geld hat mein Kind am Ende des 18. Lebensjahres? Und dafür schauen wir uns verschiedene Konstellationen an. Ganz am Anfang steht die Entscheidung, welches Produkt nehmen wir denn überhaupt? Und da haben wir heute mal eine Auswahl aus drei verschiedenen Sachen mitgebracht. Kleiner Hinweis am Rande: Das Sparbuch ist nicht dabei.
Nee, aber was ganz Ähnliches, gell? Also wir haben das Tagesgeldkonto mit in der Auswahl. Das ist ja quasi das moderne Sparbuch, wenn man das mal so nennen möchte. Nur, dass man nicht mehr zur Bank geht und sich was eintragen lässt schriftlich, sondern das Ganze findet halt einfach nur noch auf einem Konto statt. Das zweite Produkt, das wir uns anschauen werden, ist ein Bausparvertrag. Und das dritte sind dann Investitionen in ETFs oder Aktien. Sollen wir vielleicht erstmal nochmal starten mit, was investieren wir überhaupt in eines der verschiedenen Produkte, welches Geld? Wir haben ja gesagt, es geht hier darum, wie kann man mit dem Kindergeld sparen. Kindergeld liegt ja aktuell bei 219 Euro im Monat, das man bekommt. Und unser Gedankengang ist, dass man eben nicht all dieses Geld braucht, um das Kind durchzukriegen, sage ich mal. Gerade so die ersten Jahre ist ein Kind doch günstiger bei den laufenden Kosten. Und deshalb kann man mit einem guten Gefühl was von zurücklegen und für das Kind sparen oder auch investieren in eines dieser drei Produkte. Wir haben verschiedene Sachen durchgerechnet und mal angeschaut, was das jeweils für Auswirkungen hat. Zwischen 25 und 200 Euro, also in keinem der Szenarien würdet ihr das ganze Kindergeld auf den Kopf hauen. Mindestens 19 Euro bleiben über. Und mit der nächsten Kindergelderhöhung wird es dann noch mehr.
Ja, wobei da dann zum Beispiel auch die Frage ist, ob man diese Erhöhung nicht komplett mit in die Sparrate übernimmt.
Du meinst, weil man sich noch nicht dran gewöhnt hat?
Genau. Aber du hast es jetzt schon gesagt, wir werden nachher mal Zahlen in den Raum werfen und da ist, wie gesagt, der kleinste Betrag, der investiert wird, diese 25 Euro und der höchste Betrag diese 200 Euro. Bevor wir jetzt nochmal konkret auf das Vorgehen eingehen, möchten wir nochmal mit einem Begriff den etwas erklären, weil er einfach sehr wichtig wird, um das zu verstehen, wie diese Summen am Ende zustande kommen. Und das ist der Begriff des Nettozinses.
Soll ich den jetzt erklären?
Ja.
Okay, also, ich versuche das mal. Wir haben natürlich für jede der drei Produkte, fürs Tagesgeld, für den Bausparvertrag und für die ETFs, einen Zinssatz angenommen, den man bekommen kann. Das sind so die durchschnittlichen Zinsen, die man für die jeweiligen Produkte derzeit erzielt. Und dann hat Mike ja gerade gesagt, heißt das Ganze Nettozins. Das bedeutet, dass man von diesen Zinsen, die man für das Produkt bekommt, noch die Inflation abzieht, die jährlich reinkommt. Denn, das wissen wir ja irgendwie auch alle, die Produkte im Warenkorb werden jedes Jahr ein bisschen teurer im Schnitt. Ich erinnere nur an die Eiskugel, die in meiner Kindheit noch eine Mark gekostet hat und inzwischen bei 1,30 Euro hier ist. Das ist Inflation live. Und das wirkt sich natürlich auf alle Produkte aus, ja, und genauso natürlich auch auf Vermögen. Deshalb muss man diese Inflation von den Zinsen, die man erzielt, abziehen, weil natürlich das Geld, das ihr heute für das Kind anlegt und da vielleicht Betrag X raus habt, in 18 Jahren natürlich weniger wert ist, beziehungsweise das Kind weniger davon kaufen kann, als es jetzt heute kaufen könnte, wenn ihr das ganze Geld heute schon zusammen hättet.
Ja, ich würde jetzt gerne nochmal mit dem Begriff alle Produkte etwas aufräumen. Im Durchschnitt ist das so? Also zum Beispiel die EU, ist ja momentan auch medial debattiert, möchte eben diese 2% Inflation haben und beschäftigt sich damit auch in ihrer Geldpolitik. Das ist aber ein Durchschnittswert. Also zum Beispiel ist es so, dass Elektronikartikel wie Fernseher oder Smartphones immer günstiger werden, teilweise sogar -20, -25% in den letzten Jahren und andere Produkte dafür, wie jetzt zum Beispiel Marielles Eiskugel, entsprechend teurer werden. Wenn man das jetzt alles zusammen in einem Einkaufskorb wirft, dann kommen da im Durchschnitt diese 2% raus und das ist dann auch das, was Marielle jetzt mit allen Produkten meinte, also den Durchschnitt in diesem Warenkorb. Da gibt es natürlich Unterschiede, manche Produkte haben +15% Inflation, andere haben wie gesagt -10 oder -20% Inflation, dann ist eher auch eine Deflation, aber das ist einfach zu berücksichtigen und das ist jetzt wichtig zu wissen für die Sachen, die jetzt kommen. Also wir haben gesagt, wir haben die drei Produkte, Tagesgeld, Bausparvertrag und ETF bzw. Aktien. Dort sind wir jetzt von verschiedenen Szenarien ausgegangen. Also bei allen haben wir gesagt, wir wollen eine Anlagedauer, einen Anlagezeitraum von 18 Jahren haben. Das heißt jetzt erstmal, wir gehen davon aus, sobald das Kind auf der Welt ist, wird ein entsprechendes Sparvorhaben angestrebt und das Ganze läuft dann 18 Jahre und mit dem 18. Geburtstag ist das Ganze abgeschlossen und wird dann das Kind übertragen. Natürlich gibt es auch geringere Zeiträume, man kann es auch anfangen, wenn das Kind 3 Jahre ist oder 10 Jahre oder 15 Jahre alt ist, das ist völlig egal. Die Verhältnisse, die wir jetzt gleich aufzeigen werden, die sind dazu analog. Die Beträge sind natürlich geringer, weil ein kürzerer Zeitraum, aber die Effekte sind relativ ähnlich.
Genau, dann haben wir natürlich noch die Beträge, wie vorhin schon gesagt, auch angepasst, dass wir manchmal, dass wir alles zwischen 25, 50, 100 und 200 Euro mal durchgerechnet haben, gell? Was das ausmacht, wenn wir das monatlich investieren. Dann schauen wir uns doch jetzt mal an, was sind denn überhaupt die Vorteile vom Tagesgeldkonto, beziehungsweise wo kommen wir denn da raus? Ja? Der ganz große Vorteil beim Tagesgeldkonto ist natürlich, dass das Geld jederzeit frei verfügbar ist. Das heißt, wenn ihr es irgendwann zwischen den 18 Jahren braucht, wenn das Kind plötzlich ein Auslandsjahr machen will, wenn es irgendein größeres gesundheitliches Thema gibt, was auch immer, und ihr sagt, jetzt braucht ihr das Geld, dann könnt ihr das sofort am nächsten Tag abheben. Ja? Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil natürlich am Tagesgeldkonto. Allerdings, der ganz große Nachteil ist, dass es kaum mehr Zinsen gibt. Eigentlich kenne ich kaum mehr ein Tagesgeldkonto, wo man noch mehr als irgendwie 0,5% kriegt.
Das ist schon viel.
Das ist schon viel. Also ich glaube, wir haben bei unseren Tagesgeldkonten überall gar nichts mehr. Und man kann bei vielen Konten und vielen Banken auch schon froh sein, wenn man quasi keine Strafzinsen zahlen muss. Also da habe ich auch letztes Jahr erst wieder ein Konto gekündigt, weil es da jetzt die ersten Strafzinsen geben sollte. Aber anderes Thema. Tatsächlich muss man da also mal von 0% Zinsen ausgeben und eben diese 2% Inflation berücksichtigen, da kommen wir dann eben auf einen Nettozins von -2% im Jahr. Und das ist schon, ja, hat schon eine Auswirkung. Welche Auswirkung, das werden wir jetzt gleich sehen. Das wird Mike erklären.
Es bedeutet einfach, dass im Laufe der Zeit das Geld weniger wert ist. Also nehmen wir jetzt mal den geringsten Betrag, die 25 Euro pro Monat auf 18 Jahre. Das heißt, über die 18 Jahre würde da ein Vermögen von 5.400 Euro zustande kommen. Und jetzt kommt aber dieser Nettozins von -2% rein. Und das bedeutet, dass das Geld jetzt nicht mehr diese 5.400 Euro von heute wert ist, sondern nur noch 4.538 Euro wert ist. Also das heißt, da ist ein Kaufkraftverlust, so nennt man das, weil man sich von dem gleichen Geld weniger kaufen kann, von knapp 900 Euro in dieser geringsten Variante. Und das Ganze geht hoch, wenn man jetzt 200 Euro eben monatlich dort zurücklegen würde, würden diese Negativzinsen, also der negative Nettozins, bei -6.900 Euro liegen. Also anstatt die angesammelten 43.200 Euro liegen dann tatsächlich nur noch 36.000 Euro da drin. Und das ist natürlich jetzt auch erstmal eine Summe an Geld, die dort ja mehr oder minder verloren geht, weil alles andere teurer wird und das Geld selbst aber den gleichen Wert behält.
Ich möchte da ein ganz konkretes Beispiel zu machen, Mike. Darf ich? Es ist ja so, dass ganz viele Leute Geld auf so ein Sparbuch oder auf ein Tagesgeldkonto legen für das Kind, dass es irgendwann einen Führerschein davon machen kann und sich dann ein Auto kaufen kann. Ja? Das würde jetzt, wenn ich jeden Monat eben 50 Euro zum Beispiel zurücklegen würde, dann hätte ich zum 18. Geburtstag, wenn dann der Führerschein und das Auto anstehen, 10.800 Euro zusammengespart. Davon würde sich der Führerschein und ein erstes Auto eigentlich ganz gut finanzieren lassen, zu heutigen Preisen. Wenn ich jetzt aber mal davon ausgehe, wir haben eben diesen Nettozins von -2%, dann sind diese 10.800 Euro nur noch knapp 9.000 Euro wert, ein bisschen mehr. Von 9.000 Euro wert, wenn ich das heute mal mir anschaue, ja, ein Führerschein wird bestimmt bis dahin nochmal teurer werden und Autos wahrscheinlich auch, wer weiß, ob es dann überhaupt noch Autos gibt oder ob wir schon durch die Lüfte fliegen in 18 Jahren. Also ich finde, an diesem Beispiel kann man es sehr gut sehen, ja, weil das ist so ein Thema, ein ganz konkretes, wofür man das Geld zurücklegt. Also in meinem Kopf kommt man einfach mit 10.800 Euro direkt weiter als mit 9.000 Euro. Gut, damit wären wir mit dem Tagesgeldkonto auch schon durch, Mike. Wollen wir mal eine Alternative anschauen, den Bausparvertrag. Sprichst du darüber etwas?
Eigentlich habe ich gedacht, dass du das machst, weil im Gegensatz zu mir hast du einen Bausparvertrag und kennst dich mit dem Produkt deutlich besser aus.
Okay, dann erzähle ich was zum Bausparvertrag. Der Unterschied ist, dass man in den Bausparvertrag auch jeden Monat was einzahlen kann. Das Geld ist aber länger gebunden, denn normalerweise kann man es erst wieder rausholen aus dem Bausparvertrag, wenn er zuteilungsreif ist. Das ist der Begriff. Das heißt in der Regel, dass man die Hälfte des Betrages eingezahlt haben muss. Ich habe zum Beispiel einen Bausparvertrag auf 32.000 Euro ausgelegt. Das heißt, sobald er bei 16.000 Euro steht, die ich eingezahlt habe, kann ich mir die Summe, die 16.000, auszahlen lassen plus die anderen 16.000 als Darlehen dann zu dem festgelegten Zinssatz. Das ist die Funktionsweise vom Bausparvertrag.
Das heißt ja auch, dass ich mit der Geburt des Kindes auch schon festlegen muss, wie hoch dieser Bausparvertrag sein soll. Das heißt, ich muss vorher schon mal ausrechnen, welche Summe da zusammengespart werden soll. Und das heißt, ich muss vorher schon strikt festlegen, wie viel Geld des Kindergeldes dort reinfließen soll.
Ja, also man muss da zumindest mal ein bisschen weiter drüber nachdenken, wie viel möchte ich denn über die 18 Jahre kontinuierlich investieren, damit er dann zum 18. Geburtstag im Zweifel auch zuteilungsreif ist, wenn ich ihn dann verwenden möchte. Ob man ihn dann für ein wirkliches Bauvorhaben nutzt oder eben nicht, das ist egal. Man kann sich auch nur die 16.000 zum Beispiel dann auszahlen lassen, ohne das Darlehen in Anspruch zu nehmen, das geht. Aber man kann eben dieses Darlehen dann nehmen. So, das ist erstmal die grundsätzliche Funktionsweise. Wenn man das irgendwie vorher haben will, das Geld, bevor er zuteilungsreif ist, dann muss man diesen Vertrag separat kündigen, auflösen und dann kann man das Geld auch abrufen. Also niemand zwingt einen, das für immer da drin zu haben. Aber die Kündigungsfristen sind einfach deutlich länger und dann sind die Gebühren dann natürlich auch höher. Ja? Und dementsprechend, also ist schon sehr unlukrativ, das vorzeitig zu kündigen in der Regel. Und auf der anderen Seite sind Bausparverträge für Banken im Moment auch überhaupt nicht mehr so attraktiv. Gerade ältere Verträge versuchen die ja echt loszuwerden, wenn es geht. Und die Bank kann, das ist halt auch einfach ein Risiko, was ihr euch bewusst sein müsst, die Bank kann versuchen, dass sie von ihrer Seite sozusagen das Ganze vorzeitig kündigt oder euch bestimmte Klauseln anbietet, dass ihr vorzeitige Auszahlungen bekommt und so weiter. Der Zins liegt auch leider gar nicht mehr so toll, ja? Also vor einigen Jahren waren Bausparverträge noch deutlich attraktiver. Meiner hat, glaube ich, noch so knapp 2%, muss man jetzt auch schon mal sagen. Da werden wahrscheinlich die älteren Leute auch sagen, 2% ist ja nichts für einen Bausparvertrag. Aber das ist noch gut. Was ist eher realistisch? Du hast mal recherchiert, Mike.
Tatsächlich sind diese 2% noch relativ realistisch. Also so was ich jetzt überschlagen gesehen habe, liegt wohl irgendwo zwischen 1,5 und 2,5% für so einen Bausparvertrag, was man da eben noch erreichen kann. Das bedeutet jetzt aber auch, wenn man da die 2% Inflation rausnimmt, dann sind wir hier bei großzügigen 0,5%, die hier erreicht werden. Und im Zweifel kommen da jetzt noch Gebühren mit rein. Die habe ich jetzt nicht noch zusätzlich abgezogen, das ist etwas schwerer zu schätzen. Deswegen sind wir hier bei großzügigen 0,5% Zinsen im Jahr.
Und was bedeutet das dann für mein Endkapital? Was hat denn unser Kind am Ende des 18. Lebensjahres dann auf dem Konto?
Naja, das Erfreuliche ist erstmal, es hat etwas mehr Geld auf dem Konto, als eingezahlt wurde. Geht man jetzt von dem niedrigsten Sparbetrag von 25 Euro im Monat aus, dann wären es immerhin 250 Euro, die zusätzlich beim 18. Lebensjahr auf diesem Konto wären. Geht man jetzt von dem Höchstbetrag aus, von diesen 200 Euro, dann wären es immerhin 2000 Euro, die da zusätzlich hinzukämen. Das heißt, hier steht ein kleines Plus am Ende, das Geld wurde mehr oder minder abgesichert. Das ist, also um das mal in Zahlen auszudrücken, das Eigenkapital bei den 200 Euro sind auch diese 43.200 Euro und das Endkapital inklusive der Zinsen wären dann 45.200 Euro. Also es hat das mehr oder minder gut abgesichert.
Genau, also das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist ja eigentlich jetzt noch kein Vermögensaufbau, was mit diesen beiden Produkten geschehen ist für das Kind, sondern das ist ja eher, ich habe für das Kind was zur Seite gelegt und versuche dieses Kapital irgendwie zu erhalten beim Tagesgeld und beim Bausparvertrag, ja, dass wir dem Kind eben was mitgeben können, was wir über all die Jahre weggelegt haben.
Genau, und da sieht man eigentlich auch schon, wenn man diese beiden Produkte jetzt miteinander vergleicht, was da ganz davon sinnvoll ist. Also wenn man jetzt nur diese beiden Sachen angucken würde, dann würde es sich wahrscheinlich lohnen, einen Teil in den Bausparvertrag reinzugeben, um einfach das Kapital zu schützen und wahrscheinlich einen etwas geringeren Teil auf dem Tagesgeldkonto zu haben, um dieses Geld dann auch zur Verfügung zu haben. Gerade wenn das Kind älter wird, Schuleintritt oder Kindergarteneintritt, da sind viele Sachen, die auf einmal bezahlt werden müssen. Oder ein neuer Autositz muss bezahlt werden oder es geht auf Klassenfahrt oder sowas. Und da Geld aus dem Bausparvertrag rauszunehmen, das ist völlig sinnbefreit. Und das heißt, da wäre es quasi gut, das ein bisschen auf dem Tagesgeldkonto zu haben. Auf dem anderen Seite haben wir ja schon gesehen, auf dem Tagesgeld wird es einfach immer weniger. Und da ist es gut, nochmal eine Absicherung mit reinzunehmen. Das wäre jetzt nur mal, wenn man nur diese beiden Produkte nehmen würde, wäre da eine Mischung höchstwahrscheinlich sehr sinnvoll.
So, jetzt machen wir selbst das ja ein bisschen anders. Für unseren Babyinvestor legen wir monatlich in ETFs an. Und wir haben uns entschieden, das mit 150 Euro im Monat zu machen. Da bin ich sehr gespannt, was du da jetzt gleich ausgerechnet hast. Wir haben auch noch separate Podcast-Folgen dazu. Falls ihr dazu mehr wissen möchtet, wie eröffne ich überhaupt ein Depot für ein Kind? Wie kann das funktionieren mit der ETF-Anlage? Wir werden jetzt nur mal die gröbsten Infos nochmal teilen.
Genau, also wir gehen jetzt nicht technisch darauf ein, was alles zu tun ist und ob das Depot auf den Namen des Kindes und so weiter, das werden wir jetzt hier nicht machen, sondern wir gucken uns auch hier einfach nur mal den Endbetrag an nach 18 Jahren und auch einmal auf die Vor- und Nachteile. Also, eine Sache war ja jetzt, wie schnell kommt man an das Geld ran? Das ist, wenn es in ETFs ist, theoretisch jederzeit während der Börsenöffnungszeiten abrufbar. Das heißt natürlich sonntags oder nach 22 Uhr wird das Ganze schwierig, aber das wäre jetzt bei einem Tagesgeldkonto im Zweifel genauso, außer man hat eins, wo man direkt Geld abheben kann. Aber die Verfügbarkeit ist relativ hoch. Allerdings, und das schränkt das jetzt etwas ein, die Anteile unterliegen einer Schwankung. Also wir haben es letztes Jahr bei Corona, Anfang Corona gesehen, Februar, März, April, da gingen die Kurse kräftig nach unten und es kann einfach sein, dass wenn hier mal Geld benötigt wird oder auch wenn das Kind dann 18 ist und da gerne was abheben möchte, das Ganze mal bei -70% steht. Das ist im Rahmen der Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann in diesen 18 Jahren eben passiert. Solange es nicht verkauft ist, ist es jetzt erstmal kein reeller Verlust, aber es bedeutet halt, dass dann das Geld doch nochmal mehr gebunden ist, als wenn es jetzt zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto liegen würde, weil dann natürlich auch der Verlust deutlich höher wäre, wenn ich in dem Moment Anteile verkaufe. So, das heißt.
Aber es kann ja auch in die andere Richtung gehen.
Genau, es kann auch in die andere Richtung gehen, das ist richtig. Es ist aber einfach nur zu beachten, wenn man da investiert. Es ist nicht wie beim Tagesgeld oder beim Bausparvertrag, dass es mehr oder minder linear, also immer um den gleichen Betrag, sich verändert, sondern hier ist es so, dass doch größere Schwankungen eben möglich sind und dass man sich dessen einfach bewusst sein muss. Einen Totalverlust auf einen ETF mit irgendwie 1500 Unternehmen, davon habe ich jetzt noch nicht gehört. Das heißt, das würde ich jetzt mal mit einem sehr, sehr minimalistischen Prozentsatz dann auch schon so gut wie ausschließen.
Auch da der Hinweis, wir haben eine separate Podcast-Folge rund um ETFs. Die verlinke ich auch mal in den Shownotes. Dann könnt ihr auch da nochmal reinhören, wenn ihr mehr über ETFs grundsätzlich wissen möchtet. Was ich noch einen sehr coolen Vorteil finde an der Anlage des Kindergeldes in ETFs, ist, dass man gegebenenfalls irgendwann das Taschengeld fürs Kind mal komplett aus Dividenden zahlen kann. Was hat es denn damit auf sich, Mike?
Na, das ist jetzt ein ganz kleiner Exkurs, da machen wir vielleicht auch noch mal eine ausführlichere Folge zu. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt uns gerne an info@beziehungs-investoren.de oder einfach auf Instagram. Da hat es was damit zu tun, dass wenn ich jetzt einen ETF nehme, so wie unser Babyinvestor den auch hat, und der ausschüttend ist, das heißt Dividenden, die die Unternehmen rausgeben, dass die dann auf dem Verrechnungskonto landen und nicht eben wieder davon neue Anteile gekauft werden. Und von diesem Geld könnte man dann zum Beispiel das Taschengeld bestreiten oder Windelkäufe tätigen oder so.
Das finde ich die charmanteste Sache überhaupt an den ganzen ETFs. Wenn ich mir anschaue, was unser Babyinvestor jetzt schon an Dividenden bekommt, wird ein gutes Taschengeld irgendwann. Aber jetzt schauen wir uns mal die Rendite an. Denn wo stehen wir denn jetzt nach 18 Jahren? Ja, wenn ich mal davon ausgehe, dass wir 150 Euro im Monat für unseren Babyinvestor investieren. Wie sieht es denn da aus mit der Rendite?
Ja, also erstmal zwei Sachen. Die erste Sache ist, man sagt ja, so in der Vergangenheit hat der gesamte Aktienmarkt irgendwie im Schnitt 7% plus gemacht. Davon sind wir jetzt nicht ausgegangen, sondern wir sind jetzt hier an der Stelle von den konservativen 4% ausgegangen. Einfach die 2% Inflation wieder rausgerechnet. Und dann auch nochmal die Gebühren, die hier natürlich bei jeder Ausführung des Sparplans in Kraft treten, mit sehr hohen 1% niedergeschlagen, sodass wir hier mit einer Nettorendite von 4% gerechnet haben bei den ganzen Sachen. Jetzt zu deiner Frage, Marielle, wir haben am Anfang gesagt 25, 50, 100 und 200 Euro und jetzt möchtest du was von 150 Euro von mir wissen, dazu kann ich natürlich nichts sagen. Was aber ich sagen kann, wir verwenden ja nicht 150 Euro des Kindergeldes, sondern wir verwenden 100 Euro des Kindergeldes. Die anderen 50 Euro kommen ja über deine Großeltern. So, und wenn man da jetzt diese 100 Euro mal nimmt, dann wären es knapp 10.000 Euro an Mehrkapital, was nach 18 Jahren da zur Verfügung stehen würde. Also das Eigenkapital, was eingezahlt oder was wir einzahlen werden, sind 21.600 Euro über 18 Jahre. Und mit diesen 4% plus sind dann eben nochmal 10.000 Euro obendrauf, sodass es insgesamt bei knapp 32.000 Euro rauskäme. Hier jetzt auch nochmal die Spanne, wenn es nur in Anführungsstrichen die 25 Euro sind, dann wären es knapp 2.500 Euro mehr. Wenn es die vollen 200 Euro sind, dann sind es knapp 20.000 Euro mehr. Also wir hatten es ja jetzt schon häufiger, bei 200 Euro sind es diese 43.200 Euro an Eigenkapital. Und mit der Rendite obendrauf wäre man da eben bei etwas über 63.000 Euro.
Wow, davon kann man einige Führerscheine und Autos bezahlen. Auch dann noch. Vielleicht dann schon das erste Flugtaxi.
Genau. Wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, es ist nicht das eine oder das andere pauschal besser, sondern wir fahren ja auch einen Mix. Also wir fahren einen Mix zwischen einem ETF-Sparplan und einem gewissen Anteil des Geldes auf dem Tagesgeldkonto beziehungsweise auf dem Verrechnungskonto. Das macht momentan einfach keinen Unterschied, weil beide keine Zinsen abwerfen und das Verrechnungskonto nichts kostet. Aber das heißt, auch wir haben einen Mix für besondere Sachen, wenn eben besondere Ausgaben dastehen, um keine Anteile verkaufen zu müssen und da nicht diesen Schwankungen zu unterliegen. Das liegt jetzt quasi an euren Bedürfnissen und euren Vorstellungen, was mit dem Geld konkret passieren soll. Soll es einfach nur abgesichert sein? Wollt ihr jederzeit drankommen? Wollt ihr überhaupt nicht drankommen? Da gilt es jetzt abzuwägen, welche Vor- und Nachteile für euch wie stark wiegen und dann eben darauf basierend eine entsprechende Entscheidung treffen zu können.
Ja, eine Entscheidung treffen. Das ist eigentlich die Krux an der ganzen Sache. Denn es geht immer ums Anfangen, weil wir haben ja jetzt hier mit 18 Jahren gerechnet. Es kommt auf jeden Monat an, macht euch nicht zu lange Gedanken und überlegt auch nicht, ob es vielleicht nach dem fünften Monat oder nach dem fünften Jahr zu spät ist, jetzt anzufangen, sondern fangt einfach an und fangt im Zweifel mit den 25 Euro an im Monat. Das merkt ihr kaum, wenn ihr 25 Euro weniger vom Kindergeld übrig habt und eurem Nachwuchs wird es irgendwann bestimmt sehr weiterhelfen, egal für welche der Anlageformen ihr euch entscheidet, weil natürlich bei allem auch noch die Finanzbildung dahinter steht. Also dem Kind auch das Produkt, für das ihr euch entschieden habt, näher zu bringen, das zu erklären, was steckt dahinter, warum habt ihr euch dafür entschieden und ja, was kann das Kind irgendwann mit diesem Geld und mit diesem Vermögen machen?
Ja, jetzt hast du natürlich nochmal ganz viele neue Fragen mit reingebracht. Meine Empfehlung wäre, lasst diese Fragen jetzt erstmal außen vor. Überlegt euch, was ihr machen wollt, welche Produkte da für euch in Frage kommt und welche Aufteilung ihr das Ganze macht. Und die Frage, wie man jetzt Finanzbildung im eigenen Haus, im eigenen Familie voranbringen kann, dazu machen wir gerne auch nochmal eine andere Folge. Hier ist nochmal zusammengefasst, wir haben uns heute angeschaut, wie viel Geld mein eigenes Kind am Ende des 18. Lebensjahres haben kann, je nachdem, in welches Produkt hier gespart wird. Und wir haben uns da eben Tagesgeldkonto, Bausparvertrag und ETF bzw. Aktien angeschaut und haben dort eben ganz unterschiedliche Ergebnisse und ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile gehabt. Wir hoffen, euch hat diese Folge hier im Beziehungsinvestoren-Podcast geholfen. Ihr habt etwas für euch mitgenommen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung bei den gängigen Podcast-Portalen da. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne an info@beziehungs-investoren.de oder ganz einfach auf Instagram per Nachricht.
Genau, und damit verabschieden wir uns in die Themenwoche mit dem Kindergeld sparen und investieren, was ist zu beachten. Wir freuen uns, euch auf unseren anderen Kanälen wiederzutreffen und sagen ansonsten bis nächste Woche Montag im Beziehungsinvestoren-Podcast.